Sometimes, a story can be most effectively told by taking more than one viewpoint. Andrew Crofts, Confessions of a Ghostwriter. Sie hören Der Ripper von Washington von G.S. Foster. Gesprochen von Julia Rost. Erschienen im Blitz Verlag. Prolog. Washington D.C., 27. Oktober. Washington D.C., Epizentrum der Macht, Nabel des politischen Geschehens und Sitz des mächtigsten Mannes der westlichen Welt. Wer hätte gedacht, dass die amerikanische Hauptstadt Schauplatz einer der blutigsten und brutalsten Mordserien in der Geschichte des Landes werden sollte? Die Stadt hatte unzählige politische Skandale, verbale Auseinandersetzungen und bewaffnete Anschläge überstanden. Aber ein Mann war dabei, all dies in den Schatten zu stellen und der Stadt mit ihren knapp 700.000 Einwohnern das Fürchten zu lehren. Er brauchte dafür keine Partei, keine Wähler, keine Bomben, nicht einmal Schusswaffen. Ihm reichte ein langes Messer. Der blutige Streifzug des Rippers von Washington begann wenige Tage vor Halloween an einem lauen Herbstabend in einem bisher überraschend warmen Oktober. Den milden Temperaturen war es zu verdanken, dass die seit kurzem alleinstehende Sophie Darnell heute Abend noch nach 10 Uhr draußen auf den Beinen war. Hätte die 42-Jährige geahnt, dass sie das erste Opfer des Rippers werden würde, hätte sie sich in ihrem Haus im viktorianischen Stil in einem der Vororte Washingtons lieber verbarrikadiert, als es zu dekorieren. Doch statt einen Gedanken an ihr Ableben zu verschwenden, drehte sich bei Sophie alles nur um Halloween. Seit dem späten Nachmittag war sie damit beschäftigt, kistenweise Deko vom Dachboden zu holen und das große Haus von oben bis unten zu schmücken. Nicht die kleinste Ecke sollte von künstlichen Spinnweben, Skeletten in sämtlichen Größen, Hexenfiguren aus Plastik, Ton und Porzellan und Kürbissen in unzähligen Formen verschont werden. Halloween war seit jeher Sophies liebstes Fest. Sie liebte diese eine magische Nacht, in der man den Herbst verabschiedete und den Winter willkommen hieß. Eine Nacht, in der sich der Legende nach das Tor zur Unterwelt öffnete und die Toten in die Welt der Lebenden traten. Die Erzählungen und Bräuche rund um Halloween faszinierten sie, seit Sophie ein kleines Mädchen gewesen war. Sie hatte sich auf das Verkleiden mehr gefreut als auf die Ankunft des Weihnachtsmannes, hatte die Süßigkeiten, die sie sich von Tür zu Tür erbettelt hatte, mehr geliebt als die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und hatte Horrorfilmen schnell den Vorzug vor langweiligen Zeichentrickserien gegeben. Kaum dass Sophie volljährig gewesen und aus dem Haus ihrer Eltern gezogen war, hatte sie mit dem Aufbau einer gewaltigen Kollektion an Halloween-Deko begonnen, um ihre eigenen vier Wände zu verschönern. Diese Sammlung war Jahr für Jahr angewachsen, bis zu dem Tag, an dem Sophie ihren Mann kennengelernt hatte. Dieser hatte ihre Begeisterung für Halloween nie geteilt, ihr kurz nach der Heirat und dem Umzug in dieses Haus verboten, Geld für neue Deko auf den Kopf zu hauen und ihr nur widerwillig gestattet, ein paar Kürbisse aufzustellen. Aber dieses Jahr hatte sich Sophie fest vorgenommen, seit langem wieder jeden noch so kleinen Dekoartikel aus ihrer riesigen Sammlung zu nutzen, um ihr Heim in eine Halloween-Hochburg zu verwandeln, über die man im ganzen Viertel sprechen würde. Seit Stunden stieg sie dafür pausenlos die steile Leiter zum Dachboden hinauf, schleppte einen prall gefüllten Pappkarton nach dem anderen nach unten und verteilte den Inhalt auf beiden Stockwerken, im Garten, auf der Veranda und in der Einfahrt. Obwohl ihr die von der Schlepperei nass geschwitzte Kleidung auf der Haut klebte und ihr die Schläfen pochten, weil sie seit Stunden nichts getrunken hatte, genoss sie jede Sekunde dieses Dekorationsmarathons. Es war der erste und letzte seiner Art, denn mit ihrem mickrigen Krankenschwesterngehalt konnte sie sich dieses Haus nicht länger leisten. Sie würde schon bald in eine kleine Wohnung umziehen müssen, in der es keinen Platz für all den schaurigen Schmuck gab. Seit ihr Mann sie verlassen hatte, weil Sophie ihn, wie er es nannte, hinterrücks mit seinem Bruder betrogen hatte, fehlte ihr das Geld, um das Haus zu bezahlen. Ihr Mann, der mit seinem Lohn als Makler den Löwenanteil der monatlichen Hypothek gestemmt hatte, hatte die Zahlungen eingestellt, kaum dass er die Koffer gepackt und die Scheidung eingereicht hatte. Nach Sophies Fehltritt wäre es sein gutes Recht gewesen, hier wohnen zu bleiben und sie stattdessen vor die Tür zu setzen. Aber er hatte darauf verzichtet, eine Minute länger unter dem Dach zu verbringen, unter dem sie ihn 7 Monate hintergangen hatte. Als Sophie eine besonders große Kiste durch den Flur trug und dabei an der Kommode vorbeikam, sah sie den Berg an ungeöffneten